Es ist einer der letzten schönen Septembertage. Ich rüste mich für ein entscheidendes Tischtennismatch mit einem meiner Söhne. Geh runter in den Garten, klapp die Platte auf, bemerke, es ist nur noch ein Tischtennisball übrig. Ich weise meinen Sohn darauf hin, bitte auf den Ball besonders gut aufzupassen, der ja immerhin über das Match entscheidet, ob es stattfinden kann oder nicht, weil das Telefon klingelt, muss noch einen Anruf beantworten. Ich gehe nochmal hoch, telefoniere und als ich gerade aufgelegt habe, kommt er hoch und sagt, Papa, wir können nicht spielen. Der Ball war irgendwie kaputt. Ich natürlich entrüstet, sage, ich habe den doch eben in der Hand gehabt. Dieser Ball war völlig normal. Was hast du denn damit gemacht? Nichts, der war so. Ich renne nach unten, inspiziere den Ball mit inquisitorischem Eifer und der Ball zeigt eindeutig zwei Reihen von Bissspuren, die exakt zu dem Ober- und Unterkiefer meines Jungen passen. Er streitet alles ab. Einige Stunden später beichtet er mir dann doch das, was ich schon längst erkannt habe. Verantwortung übernehmen ist schwer. Es ist uns nicht in die Wiege gelegt. Was fällt euch bei dem Wort verantwortlich leben oder verantwortungsbewusst leben denn so als erstes ein? Ich meine, wir haben schon Beispiele gehört, was es bedeuten kann von der Micha-Initiative, die mir selber auch von meinem eigenen Lebenslauf sehr am Herzen liegen alle. Als guter Deutscher würde uns vielleicht erstmal einfallen, seine Steuern zu zahlen, ne, um da nicht zu behumsen. Den Müll zu trennen, ganz wichtig, ja. Also solche Dinge, ne? Wir sind ja eigentlich ein Volk verantwortungsbewusster Menschen. Wir wollen so ein bisschen schauen und in der Predigt entfalten. Es gibt ja noch einige andere Fragen, die mir mal so durch den Kopf gegangen sind. Man kann ja auch mal ganz ketzerisch fragen, warum? Warum sollen wir denn überhaupt Verantwortung übernehmen, verantwortlich leben? Ist das vielleicht nur eine Option für einige und für andere auch nicht? Vielleicht nur die Kür für ein paar, aber nicht die Pflicht für alle? In welchen Bereichen unseres Lebens? Wie kann man verantwortliches Leben fördern? Und auch so am Ende, wohin geht die Reise? Ist Verantwortung nur für etwas, was hier auf dieser Erde, wenn wir hier wandeln, eine Rolle spielt? Oder vielleicht auch darüber hinaus? Das sind so ein paar Punkte, denen ich mich gerne in der Predigt annähern möchte. Als erstes die Frage, verantwortlich leben, warum? Eigentlich. Hier sehen wir dieses berühmte Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle, der Schöpfungsakt, wie Gott gerade Adam den Finger reicht, das Leben einhaucht. Wir können ganz am Anfang von der Bibel gehen und finden da schon einige Antworten in Genesis, im ersten Buch Mose, in der Schöpfungsgeschichte. Wir haben ja auch schon vorhin gehört, am siebten Tag ruhte Gott. Vorher hat er aber auch einiges gemacht, geschaffen, das Firmament, die Sterne, die Erde, die Pflanzenwelt, die Tiere in all ihrer Komplexität und das Ganze krönt dann eben und der Gipfel darin, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Gott gibt also Verantwortung ab an den Menschen. Das ist eines seiner eigenen Wesensmerkmale. Wir haben einen verantwortlichen Gott, überträgt er auf den Menschen. Wenn man so will, wir haben einen Teil der göttlichen DNA geerbt. Das gibt uns schon so den ersten Hinweis vielleicht drauf. Verantwortung tragen ist eigentlich doch ein Thema für uns alle. Denn der Mensch gibt uns auch die Spielwiese, der Gott gibt uns auch die Spielwiese für unsere Verantwortung, die ganze Erde, über die wir verfügen sollen. Wir übernehmen einen Teil oder führen einen Teil des Schöpfungsauftrags von Gott praktisch weiter als Menschen. Das Ganze geht dann weiter natürlich in der Bibel, dass Gott später eben noch in Gestalt seines Sohnes auf die Erde kommt, dann nochmal in einer anderen Art und Weise für uns Verantwortung übernimmt, indem er hier unter den Menschen lebt, indem er in dem Wirken Jesu Verantwortung für Kranke, für Leidende übernimmt, indem er den Menschen vom Reich Gottes erzählt, wie sie leben können. Und das gipfelt dann das Ganze natürlich im Kreuzestod Jesu stellvertretend für unsere Schuld, für unsere Sünde. Hier übernimmt Gott nochmal ultimative Verantwortung. Und diese Verantwortung, die geht dann auch auf die Gemeinde über. Das können wir gut in den Briefen lesen, zum Beispiel im ersten Petrusbrief, wo Petrus schön entfaltet, dass die Hoffnung, die wir durch die Beziehung zu Christus haben, dass die natürlich sich ausbreitet, prägen soll in dem, wie wir leben. Die erste Gemeinde hat sich nicht zurückgezogen, sondern sie hat Verantwortung übernommen für die Gesellschaft, für ihren Nächsten. Und das war überhaupt eines der Merkmale, warum die Gemeinde, die Urgemeinde auch so attraktiv war, weil sie sich um die Schwachen, um die Ausgestoßen in der Gesellschaft gekümmert hat in revolutionärer, liebevoller Art und Weise. Und das hat viele Menschen zur Gemeinde geführt. Also die ersten Christen haben diesen Ruf zur Verantwortung aufgenommen und umgesetzt. Antoine de Saint-Exupéry hat das Ganze eigentlich ganz schön in einem kleinen Satz zusammengefasst. Mensch sein heißt verantwortlich sein. Es ist natürlich nicht einfach, überhaupt das richtige Maß der Verantwortung, das man von Gott bekommen hat, erstmal zu erkennen und dann auch auszuleben. Es gibt ein schönes, bekanntes Gleichnis in der Bibel, das Jesus erzählt. Das ist eingebettet in die Gleichnisse vom Reich Gottes, in denen Jesus entfaltet, wie er sich das neue Reich, das kommende Reich Gottes vorstellt. Und das ist das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Oder Talenten finden wir im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Ich fasse das einfach nochmal so frei zusammen, da das die meisten, denke ich, kennen werden. Es geht hier um einen reichen Mann, der auf Reisen geht, der hat viel Besitz und der plant, länger im Ausland zu sein. Und der holt jetzt seine Knechte zu sich. In einem Gleichnis sind es an die 10, in dem anderen nur 3. Und vertraut ihnen verschiedene Talente an, also einen Teil von seinem Besitz mit der klaren Aufforderung, damit gut umzugehen und die sinnvoll einzusetzen. Denn er wird wiederkommen und Rechenschaft fordern. Nach vielen Jahren kommt er auch wieder und der erste Knecht, dem er 10 Talente anvertraut hat, der kommt ganz stolz her und sagt, ich habe mit deinem Geld, mit deinem Besitz gearbeitet und habe die nochmal vermehrt um die gleiche Summe. Das Gleiche kann der sagen, der 5 Talente anvertraut bekommen hat. Auch der hat die Talente gut und effektiv eingesetzt, hat gut damit gewirtschaftet und hat sie um den gleichen Betrag vermehrt und bringt das auch seinem Herrn wieder zurück. Der dritte Knecht, der kommt so ein bisschen angeschlichen, der hat 1 Talent bekommen und sagt zu seinem Herrn, ich weiß, dass du ein strenger Herr bist, du erntest, wo du nicht säst. Ich bin mal lieber auf Nummer sicher gegangen. Ich habe mein Talent verbuddelt. Und da konnte es zumindest nicht verloren gehen. Ich habe das nicht irgendwie auf die hohe Kante gesetzt. Hier hast du es wieder. Während der reiche Mann die ersten beiden lobt und sie dann auch entsprechend Verantwortung auch überträgt, nachdem sie sich als treuer Knecht erwiesen hat, geht er mit dem dritten Knecht doch recht harsch um. Schilt ihn und stößt ihn eigentlich aus seinem Reich. Man möchte fast Mitleid mit dem armen Burschen haben, denn eigentlich hat er ja nicht so richtig was angestellt. Er ist einfach auf Nummer sicher gegangen. Wenden wir uns den Charakteren ruhig nochmal zu in dem Gleichnis und überlegen wir mal, was das für uns bedeuten kann. Die erste Aussage, die man sicher erstmal treffen kann, ist, Talente haben wir alle mitbekommen von Gott. In unterschiedlichem Maß, da kann man jetzt sicherlich drüber lamentieren. Das ist aber wenig zielführend. Also der Blick nach links und nach rechts, vor dem ja niemand gefeit ist, der bringt nicht so viel, wie man schon so schön sagt, vergleichen ist der Tod im Topf. Das schürt nur Neid, sondern wir sollten einfach erstmal gucken, wo wir stehen. Denn mit den verschiedenen Talenten, die uns Gott gegeben hat, geht natürlich auch ein verschiedenes Maß an Verantwortung einher, was Gott auch wieder einfordern wird. Von daher ist das eigentlich schon eine faire Angelegenheit. Wenn ich mir so manche Leute anschaue, die mit wesentlich mehr Talent als ich gesegnet sind, dann möchte ich oft gar nicht mit denen tauschen. Ne? Weil wenn die das ernsthaft in die Waagschale werfen, dann bedeutet das auch eine Menge Verantwortung. Verantwortung, die ich teilweise gar nicht übernehmen möchte. Also da müssen wir einfach ein bisschen aufpassen, dass wir bei unseren eigenen Dingen bleiben. Und vor allem wissen wir auch, wenn wir die Dinge einsetzen für Gott und für sein Reich, gerade auch wenn wir auch unsere Geistesgaben zum Beispiel erkennen und das treu tun, dann ist es durchaus möglich, dass Gott uns hier auch auf dem Weg noch neue Gaben und neue Talente schenkt. Also ein nach oben ist immer möglich, aber Gott möchte erstmal eine Sache dabei sehen und das ist vielleicht auch so der erste entscheidende Begriff oder das entscheidende Wesensmerkmal, wie die beiden Knechte gehandelt haben. Sie sind treu gewesen, also sie haben Treue gezeigt ihrem Herrn gegenüber. Sie haben das genommen, was sie bekommen haben und haben es in Treue in Treue eingesetzt. Wie sieht das aus für unseren Alltag, diese Treue? Verantwortlich leben, denke ich, geschieht hauptsächlich im Verborgenen oder oft im Verborgenen, ist relativ unspektakulär. Das ist nicht das Predigen irgendwo oder das um die Welt reisen oder Vorträge halten. Das kann es auch sein für den einen oder anderen, aber das Pflichtprogramm ist doch erstmal recht unspektakulär. Das sind die Eltern, die in der Nacht immer wieder aufstehen, um sich um ihre Kinder zu kümmern, die auch in schweren Situationen ihre Kinder begleiten. Das sind die Leute, die Kinder, die dann später selber ihre Eltern auf einmal wieder pflegen müssen. Das sind Leute, die im Kleinen, im Verborgenen, und da rede ich zu uns allen hier, jeder kennt das aus seiner Familie, von sich selber einfach in Treue einen Dienst tun. Das ist Verantwortung übernehmen. Ich bin da immer wieder sehr berührt, gerade auch durch meine Arbeit als Arzt, habe ich immer wieder naturgemäß auch Kontakten zu Leuten in schwierigen Situationen, gerade auch in den Nacht- und Notdiensten. Darum möchte ich das auch nicht missen und mache das noch immer, obwohl ich nicht gerne in der Nacht aufstehe. Aber diese Begegnungen sind mir einfach auch so wertvoll, einfach mit Menschen, oft auch in sehr extremen Situationen, die oft auf erstaunliche Art und Weise mit viel Geduld und Treue Verantwortung wahrnehmen. Und das ist eine Verantwortung, die Gott wirklich sieht und die Gott auch würdigt. Das ist so, wenn man so will, das Pflichtprogramm. Es gibt natürlich auch die Kür, ja, dass Verantwortung auch bedeutet, große Dinge. Wir hatten das Privileg, das auch erleben zu dürfen in unserem Leben. Wir hatten sehr stark nach Gottes Willen gefragt und geforscht am Ende von unserer Berufsausbildung, haben dann einen Ruf bekommen, eben eine Zeit lang eben im Ausland zu dienen, im Sudan. Ich habe da lange in Kriegsgebieten gearbeitet. Und das war eine tolle Sache, wo ich auch viel Verantwortung lernen und übernehmen konnte. Und das war auch aufregend und spannend und abwechslungsreich. Aber dann kam eben auch wieder der Weg zurück nach Deutschland ins Pflichtprogramm. Und das war auch okay, war nicht so spektakulär, man musste auch erstmal dran rumkauen, ne, aber diese Zeiten sind einem manchmal geschenkt, die kann man nicht einfordern, man kann dankbar dafür sein, aber ich glaube, die eigentliche Verantwortung spielt sich mehr in dem Unspektakulären ab. Also Treue, ein wichtiger Gesichtspunkt, den diese beiden Knechte auch zeigen. Der andere ist, denke ich, Glauben. Glaube ergänzt die Treue. Die Treue bildet, wenn man so will, die Baseline, aber der Glaube, der sorgt dann dafür, dass wir doch diese Sachen, diese Talente auch in die Waagschale werfen, damit ruhig auch mal versuchen, Kapital anzuhäufen, damit zu spielen. Es kann auch was davon verloren gehen, da ist aber unser Herr nicht sauer darüber, sondern der Glaube wird in der Regel von Gott wirklich auch belohnt und ernst genommen und dient eben dazu, dass man die Talente mehren kann. Und diese beiden Knechte zeigen eben diese beiden Charakteristika und werden deshalb von Gott auch belohnt. Lasst uns noch mal kurz den anderen anschauen, den dritten. Wir sehen ihn auf dem ersten Bild im Hintergrund, wie er da brav seine Talente verbuddelt. Ich habe hier noch ein Bild gefunden von einem russischen Maler, das ist erst ein paar Jahre alt. Ich fand das sehr schön. Ich habe da so lange angeguckt und drüber gegrübelt. Das zeigt ihm nämlich, nehme ich mal an, bevor er sein eines Talent vergraben hat. Er blickt so ein bisschen, ne, zweifelnd, kritisch. Hey, was habe ich da eigentlich bekommen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht blickt ihr auch manchmal so auf eure Gaben, auf eure Talente, die vermeintlich wenig sind. Ja, er hat ja nur das eine Talent. Och, das zählt ja gar nichts, brauche ich auch gar nicht erst einsetzen. Macht keinen Unterschied, ne? Ob ich das hier in die Waagschale werfe oder nicht, verglichen mit den Leuten, die 5 oder 10 haben, kommt das doch überhaupt nicht zum Tragen. Er zweifelt, er bleibt in der Beobachterrolle. Und deshalb, denke ich, geht auch der Herr, der ja ein Bild ist später für Gott, für Jesus, letztendlich auch im jüngsten Gericht, geht sehr harsch mit ihm um. Das verwundert einen erst einmal. Warum? Weil dieser Knecht hat sich letztendlich auf Gott nicht eingelassen. Er hat ihn nicht ernst genommen. Gott ernst zu nehmen, würde bedeuten, entweder sein Talent in die Waagschale zu werfen, mit seinen Pfunden zu wuchern, wie Luther sagt, oder es von mir aus auch wegzuschmeißen. Das wäre eigentlich der andere ehrliche Weg, zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben, steck dir doch deine Talente, deine Münze an den Hut. Ja, das will ich hier natürlich nicht propagieren, aber es wäre ehrlicher. Und es gibt schöne Lebensgeschichten von Leuten, die das gemacht haben und in ihrer Radikalität auch ruhig erstmal anders erlebt haben, aber dann eben zu Gott zurückgefunden haben, weil sie einen Weg gegangen sind, weil sie nicht in der Beobachterrolle geblieben sind. Aber fatal ist es eben, Gott überhaupt nicht ernst zu nehmen und nur seinen Pfund anzustarren und dann zu vergraben. Das wird von Gott nicht gewürdigt. Und ich denke, das ist auch eine Mahnung für uns alle. Wo steht ihr? Wo stehst du? Nehmen wir uns doch mal einfach 30 Sekunden Zeit. Machen wir mal eine kurze Pause. Wir haben die Zeit. Geht mal in euch. Stellt euch mal so die Frage. Hey, bin ich vielleicht wirklich einer, der hier noch mehr in der Beobachterrolle ist, der einfach guckt, der sein Talent nicht nutzen will? Oder bin ich einer, der gerne mehr hätte und da vielleicht auch neidisch auf andere ist? Habe ich überhaupt erkannt, was ich für Talente habe? Oder muss ich mich da vielleicht noch auf die Suche machen? Gibt's ja auch gute Hilfen dafür, die zu entdecken. Nehmen wir uns einfach mal ein bisschen Zeit und gehen noch mal ein bisschen in uns. Das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Verantwortlich leben, sich selbst gegenüber. Von so meinen eigenen Beobachtungen sind eigentlich die meisten Leute eher in der Gefahr, sich mit der Verantwortung zu verheben, zu übernehmen. Das andere mag es auch geben, ja, aber wenn ich so von meinem Bekanntenkreis und Leuten, die ich kenne, ist es doch eher diese Sache. Also wenn wir verantwortlich leben wollen, dann müssen wir auch Selbstverantwortung lernen. Wir müssen, das sieht man ja auf den Bildern eben, lernen, wo ziehen wir unsere Grenzen. Warum ist das so wichtig? Wenn wir nicht die Grenzen unserer Verantwortung erkennen, uns auch immer wieder zurücklegen können, dann werden wir uns so am eigenen Leben aufreiben, dass wir letztendlich gar keine Verantwortung mehr wahrnehmen. Ja, Verantwortung für andere kann im tiefsten Sinne eigentlich nur geschehen, wenn wir auch Verantwortung für uns selber übernehmen. Sonst verrennen wir uns vielleicht in irgendwelchen Helfersyndromen, in irgendwelchen Aktivitäten und machen am Ende Dinge nur noch, weil sie uns selber bestätigen. Das ist eine fatale Sache und das merkt man häufig erst dann, wenn man eben nicht mehr kann, wenn einem der Körper signalisiert, bis dahin aber nicht weiter, wenn man dann alle Viere von sich streckt. Und dann eine große Leere einfach entsteht, ne? Weil man diese ganze Arbeit, die Verantwortung primär als Selbstbestätigung benötigt hat. Ich begegne dem leider immer wieder und zunehmend, auch in meinem Beruf, ich schreibe immer mehr Leute krank, weil sie sich völlig übernehmen. Die haben also in dem Sinn jetzt keine physischen Erkrankungen, aber das sind Dinge, an denen sie natürlich genauso, wenn nicht noch mehr, drunter leiden. Das ist sicherlich so ein Symptom unserer heutigen Gesellschaft, in der sich immer mehr beschleunigt. Und da sind wir natürlich auch als Christen, auch im frommen Bereich, nicht frei davon. Also wir müssen überlegen, wie können wir hier vernünftige Grenzen für uns selber setzen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema für sich. Dazu einfach nur mal ein paar Gedanken, wie ich das in meinem Leben mache. Wir können da auch wieder zurück auf den Schöpfungszyklus blicken, dass eben Gott 6 Tage lang Verantwortung genommen und auch ausgeübt und auch verteilt hat an uns Menschen, aber am 7. Tag geruht hat. Der hat, das ist ja mit dem Sabbat immer so eine Sache, der hat nicht geruht, Gott, weil er jetzt völlig fertig und platt war von den 6 Tagen und weil er jetzt einfach mal ausschlafen musste, um dann wieder im Hamsterrad zu drehen. Also das ist mit Ruhetag oder mit Ruhe nicht gemeint, ja, sondern eher genau andersrum. Eigentlich sollte man den 7. Tag ja als ersten Tag eigentlich setzen. Es ist das Feiern von Gottes Gegenwart, das Ruhen in ihm, das Genießen seiner Fülle und seiner Güte, die uns den Antrieb gibt, dann in diese Welt hinauszugehen und verantwortlich zu leben. Und das erfordert eine Menge Selbstdisziplin und auch einfach immer wieder neues Austarieren im Leben, wie wir das machen. Und da hat jede Lebensphase ihre eigenen Herausforderungen. Im Studium mag man vielleicht von der Zeit noch mehr flexibler sein, aber man hat dafür 1000 Interessen. Man kann sich auch gerade in der Gemeinde wie im CT in ganz vielen Dingen verlieren. Also es ist gut, wenn man das schon da einübt. Im Beruf hat man wiederum andere Zwänge oder wenn man später eine Familie hat, dann ist man viel mehr fremd und von außen gesteuert. Aber trotzdem behaupte ich, dass diese kleinen Pausen möglich sind. Und ich habe es als hilfreich empfunden, die auf verschiedenen Ebenen in meinem Leben einzubauen, auf der täglichen Ebene, auf der wöchentlichen Ebene und dann auch nochmal im Jahreszyklus. Also es reicht nicht, also es hat sich ja mittlerweile auch unter gestressten Managern rumgesprochen, die gehen alle dann ins Kloster mal einmal im Jahr 5 Tage, das ist dann das Klosterprogramm, dann stressen sie sich wieder aus, die anderen 51 Wochen, das ist nicht damit gemeint. Sondern man muss da schon mehr in seinen Alltag integrieren. Ich versuche mir immer wieder ganz kleine Ruhe Pole und Pausen zu suchen. Das fängt natürlich früh am Morgen mit Gebet und Bibellese an oder an meinem, ich arbeite in der Praxis, aber auch an der Universität parallel als Hochschullehrer. Da habe ich mehr Flexibilität. Da kann ich mal zwischendrin rausgehen, zwischen der Vorlesung, wenn ich was vorbereite. Ich gehe dann immer oben im Botanischen Garten und drehe einfach mal 10, 15 Minuten eine Runde und freue mich an Gottes Schöpfung oder gehe mal beten und tune mich einfach praktisch wieder ein mit seiner Gegenwart. Und das beeinflusst dann auch die Arbeit, die ich danach mache. Oder ich habe in der Praxis und an meinem Arbeitsplatz an der Uni diese Fingerkreuze liegen, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Das sind so kleine Holzkreuze, die haben eine raue und eine glatte Seite und die nehme ich einfach ganz immer mal in die Hand und schließe mal die Augen. Das sind dann nur ein paar Sekunden beim Arbeiten und streiche drüber. Auch manchmal reiner Zufall, welche Seite ich erwische. Ja? Die glatte Seite erinnert mich dran an die guten Dinge im Leben, die gut laufen, für die ich dankbar bin. Und die raue Seite erinnert mich aber auch dran, dass auch Schwierigkeiten, Anfechtung, Last zum Leben genauso dazugehören und dass es naiv ist, praktisch immer zu arbeiten und zu machen und zu glauben, das würde irgendwann mal aufhören. Das ist uns nicht vergönnt auf dieser Welt. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Das hilft mir aber auch immer wieder, meine eigene Verantwortung neu auszutarieren. Denn ich möchte euch einfach mitgeben, überlegt euch mal vielleicht nochmal heute Nachmittag in der ruhigen Minute im Nachklang nach der Predigt, wie kann ich meine eigenen Grenzen erkennen? Habe ich sie vielleicht schon überschritten? Und wie kann ich in meinem Alltag vernünftige Momente des Innehaltens vor Gott einbauen, um mich immer wieder neu auszutarieren und um dann in den Phasen, in denen ich Verantwortung übernehme, auch ganz da zu sein für ihn und für meine Nächsten. Noch ein kurzer Aspekt zu der Verantwortung. Ich habe das mal genannt, Verantwortung wächst in Hören der Beziehung. Wie kann man Verantwortung pflegen? Das hängt schon eng auch mit dem letzten Punkt zusammen. Es gibt ja gerade so ein aktuelles Bestsellerbuch, Michael Nast, Generation beziehungsunfähig. Ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt hier überhaupt zeigen soll, weil das hauptsächlich auch die Generation der Zuhörer hier betrifft. Und das soll jetzt nicht so klingen, als würde ich hier von oben herab reden oder so. Aber das ist wirklich einfach ein interessantes Phänomen, was er da untersucht. Das Buch beruht hauptsächlich einfach auch auf Interviews mit der Generation der 20-, 30-Jährigen. Und da zeigt sich einfach, wie schwer es doch unserer heutigen jüngeren Generation fällt, verantwortungsvoll in Beziehungen zu leben. Das ist einfach eine Riesenherausforderung. Das Buch lässt es auch weitgehend offen, warum das so ist und was da Lösungen sind. Das macht mir einfach so eine Momentaufnahme, ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und ich denke, da sind wir gerade als Gemeinde wirklich gefordert, dem auch entgegenzustehen und entgegenzuwirken. Dass wir Beziehungsfähigkeit leben können, auch, wie man im Englischen sagt, when the going gets tough. Wenn es eben nicht mehr so gut funktioniert im Miteinander, in der Partnerschaft. Aus manchen Beziehungen kann man sich ohnehin schlecht rauslösen, wie jetzt mit den eigenen Kindern oder so. Da muss man durch und das ist gut so. Na Johanna? Wir machen das recht gut, wir beide. Das Wort Verantwortung kommt eigentlich von verantworten. Das ist ein althochdeutsches Wort. Und verantworten bedeutet, dass man sich vor Gericht bei einer Anhörung Antwort gegeben hat. Also Rede und Antwort stehen musste. Und ich fand das ganz schön, weil das kann man auch aufnehmen und uns hier und jetzt unsere Beziehung mit Gott zu übertragen. Verantwortung wächst, finde ich, daraus, indem wir Gott Antwort geben. Aber um Antwort zu geben, sollten wir eben erstmal hinhören. Und oft ist ja unser Leben so, dass wir laufend antworten, ohne überhaupt gehört zu haben. Das kann nicht funktionieren. Also so können wir Verantwortung nicht wahrnehmen. Und Gott, es gibt so viele Verheißungen und Zusagen in der Bibel. Ich habe hier eine mitgebracht aus dem Matthäus-Evangelium. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn der Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Gott redet also gerne mit uns. Er hört unsere Bitten und er antwortet auch, wenn wir ihn fragen. Wir müssen den Raum dazu geben. Wir versuchen das hier auch immer wieder in den Gottesdiensten, machen das dann auch in der Anbetungszeit. Es gibt andere Glaubens- und Gemeindeströmungen, die das noch viel stärker praktizieren. Die Quäkerbewegung zum Beispiel, die haben das so als Gottesdienstmodus, dass sich da die ganze Gemeinde manchmal eine halbe Stunde, eine Stunde lang trifft und nur schweigend da sitzt und auf Gott hört und dass sich dann auf einmal gewisse Eindrücke, gewisse Impulse ergeben, die miteinander dann in eine gewisse Richtung gehen. Verantwortung wächst in hörender Beziehung. Noch ein letzter Punkt, und mit dem will ich so ein bisschen den Bogen schlagen von dem ersten Bild von Genesis, dem Schöpfungsbericht, bis zur Ewigkeit. Ich war vor ein paar Wochen in Bern beruflich und habe da bewundert das Portal des Berner Münsters. Viele dieser Kirchen haben ja so die Szenerien vom jüngsten Gericht, von der Ewigkeit. Und ich habe mich da gefragt, wie ist das eigentlich mit, ich habe da schon so ein bisschen über meine Predigt da resoniert und eigentlich überlebt, wie ist das so mit der Dimension Ewigkeit? Ist verantwortlich Leben eigentlich nur eine Sache, die wir jetzt nur hier machen, auf dieser Welt, oder hat das auch Implikationen für das ewige Leben? In der Offenbarung heißt es ja an einer Stelle, dass wir mit Christus regieren werden, und auch in unserem Gleichnis von den Talenten heißt es ja auch, dass er dann, als die Knechte eben das wiederbringen, sie setzt eben über 5 Städte, über 10 Städte, also er überträgt ihnen Verantwortung in der kommenden Welt. Oft hat man ja so den Eindruck, ja, mit der Ewigkeit weiß man auch nicht so recht, ne? Christus kommt irgendwann wieder oder nach dem Gericht, dann beginnt irgendetwas völlig Neues. Manchmal denkt man ja so an grüne Wiesen und an ewiges Relaxen oder Essen oder Party, und das ist sicherlich auch alles dabei, aber ich denke, das ist es nicht nur. Ne? Ich denke, die Ewigkeit ist auch ein hochkreativer, auch noch immer schöpferischer Akt, wo Gott die ganze Galaxie neu ordnen wird. Und ich denke, da gehört auch befreite, kreative Arbeit dazu, auch wenn er das vielleicht nicht hören wollte. Ich denke, man wird in der Ewigkeit auch arbeiten. Ich finde das eigentlich eine schöne Sache, ja, weil das Arbeit hat ja, befreite Arbeit hat ja etwas hochgradig Schöpferisches auch an sie. Und ich denke, dieser Prozess ist, da wird ein immerwährender Gestaltungsprozess vorangehen, in den wir eingebunden sind. Ich finde das super. Und da werden wir auch Verantwortung haben. Und da wird natürlich unsere Lebenslinie aus dem Jetzt in der Ewigkeit weitergehen. Auch wenn wir einen neuen Leib bekommen, so bleibt ja doch unser Charakter, das, was Gott in uns angelegt hat, bestehen in alle Ewigkeit. Das wird nicht irgendwie neu gemacht, auch wenn wir uns das manchmal wünschen würden, sondern das wird fortgesetzt, dieser Strang. Und darum denke ich auch, dass die Verantwortung, die wir übernommen haben und entwickelt haben in diesem Leben, dass die Ewigkeitswert hat und auch in Ewigkeit fortgeführt werden in dem, was Gott uns dann anvertraut. Und darauf freue ich mich. Amen.